Ich befasse mich mit der Malerin Charlotte Behrendt-Korinth, einem Maler Lovis Korinth und einem Bild. Es ist der Versuch, anhand von einem Beispiel die Arbeitsbedingungen der Künstlerin und die Darstellung der Frau und die Funktion davon zur Zeit der Jahrhundertwende zu zeigen. Dem liegt der Haltung zugrunde, die zwar in den letzten 20 Jahren mit der neuen Frauenbewegung gewisse Korrektur erfahren hat, teilweise aber immer noch Gültigkeit hat, ja sogar in letzter Zeit wieder verstärkt zum Vorschein kommt. Was mir nicht darum geht, ist die Darstellung eines individuellen Schicksals, eines Täter und eines Opfer. Ich gehe von einem Bild aus mit dem Titel «Selbstbildnis mit Rückenakt», gemalt vom deutschen Maler Lovis Korinth im Jahr 1903. Wer Sie interessiert, das Bild hängt in der Sammlung vom Zürcher Kunsthaus. Der Mann steht frontal zur Betrachterin. Er ist gross und breit, ist mit einer Hose und einem hellen Hemd bekleidet. Sein Kopf berührt den oberen Bildrand. Seine Beine hören mit den Oberschenkeln am unteren Bildrand auf. Sein Gesicht ist ernst und der Blick ist fest. In der rechten Hand hebt er die Palette, in der linken den Pinsel. Sein Körper bildet ein Koordinatenkreuz. Seine Körperhaltung wirkt entschlossen. Er ist zur Arbeit parat. An seine rechte Schulter gelehnt ist eine nackte Frau. Sie wendet den Betrachtenden den Rücken zu und ihre rechte Hand liegt an seiner Brust. Ihr Körper ist bei der Hüfte durch den unteren Bildrand begrenzt. Ihr Kopf ist geneigt und an seine rechte Schulter gelehnt. Ihre rechte Brust ist gerade noch sichtbar. Ihre Körperhaltung und ihr Körper sind weich, fast ein bisschen schlaff. Die Dargestellte ist seine Frau, Malerin Charlotte Behrendt-Korinth. Und das Bild ist 3 Monate nach dem Hochsein gemalt worden. Bevor ich irgendetwas von dieser Frau und von diesem Mann gewusst habe, hat mich das Bild sehr beschäftigt und auch unangenehm berührt. Die Frau ist dem Betrachter ausgeliefert, sie wird in gewisser Weise ausgestellt. Sie ist nur Körper und hat kein Gesicht. Die Frau ist passiv, schafft im Gegensatz zum Mann nichts, weder mit ihren Händen noch mit ihrem Kopf. Das war das gängige Bild der Frau und ist es immer noch. Dazu kommt der Eindruck von Bemächtigung. Die Frau und die Künstlerin wird in ihre Schranken gewiesen, auf den Platz gestellt, der ihr zukommt. Dass es tatsächlich so war, sieht man in den autobiografischen Aufzeichnungen von ihm und von ihr. Auf das komme ich dann später noch zurück. Seine Arbeit ist immer an erster Stelle gestanden und von ihrer Arbeit hätte überhaupt eigentlich nichts wissen wollen.
Jada's coming home.
Der Zusammenhang, der über den Rahmen der privaten Beziehung hinausgeht, wird von Alexandra Petzold im Buch «Frauenbilder, Männermythen» hergestellt. Als Voraussetzung geht sie davon aus, dass Bilder Aussagen über die kulturelle Sozialisation zulassen. Also das heisst Prozess, über die ein Individuum Normen und Werte erwirbt, die für das Funktionieren in einer bestimmten Gesellschaft wichtig sind. Petzold, ihrem Maßstab ist dabei die Art und Weise, wie die Gestalten im Bild wiedergegeben sind. Also zum Beispiel Körperhaltung, Blickrichtung usw. Das positive Bild vom Mann, sie nennt das Freundbild, wird mit einem gezielten Blick und entschiedenen Gesten ausgedrückt. Ausgrenzt aus dieser Chiffre Mann ist die Sexualität. Sie wird entweder im Feindbild schwuler Mann oder im Bild der Frau dargestellt. Auf das Bild Selbstbildnis mit Rücknack bezogen, würde es also heissen, dass die nackte Frau mit Sexualität gleichzusetzen ist. Das war mir am Anfang nicht so einsichtig. Hat mir dann aber eingeleuchtet, als ich gelesen habe, dass zu dieser Zeit, das heisst bis zum Freudahnen, gegolten hat, dass Sexualität nur ein biologisches Natursachverhalt ist, das weder von Kultur noch Gesellschaft beeinflusst wird. Die Folge davon ist, dass alles Begierde auslösen kann. Der Mann ist dem ausgeliefert, er ist kein Willenssubjekt mehr, er verfügt nicht mehr über seinen freien Willen. Dem Umstand kann und muss begegnet werden durch Selbstkontrolle. Das drückt sich aus in einer festen Körperhaltung, einem kontrollierten Blick und manchmal als in anderen Bildern auch mit der Verhüllung des weiblichen Körpers. Die Kontrolle ist notwendig, weil Sexualität bzw. sexuelle Gefühle ein Zeichen von Schwachheit sind, wo die Bedeutung eines Mannes in der Gesellschaft reduziert. Der Korinth wird als tätiger, aktiver Mann dargestellt, alle seine Sinne sind auf die Arbeit konzentriert. So fühlt er sich stark und sicher. Er ist individualisiert. Seine Frau hingegen ist gesichtslos, blicklos, ihre Hände sind ohne festen Griff. Sie ist gesellschaftlich nicht individualisiert und wird nicht durch ihre Tätigkeit bestimmt, sondern nur durch ihre Frausein. Ihr fehlen alle Attribute von Arbeit, die die Merkmale der Individualisierung und der Subjektwerdung des Mannes sind. Also das gilt natürlich immer nur auf die eine bestimmte Gesellschaft. Petzold sagt dazu, in ihrer Nacktheit, dem angeblich raum- und zeitlosen Naturzustand der Sexualität, ist sie allein Teil seiner privaten Welt. Die Frau hat also keinen Anteil und keine Bedeutung im und fürs öffentliche Leben. In diesem Bild wird Arbeit mit Sexualität konfrontiert. Die Sexualität wird der Arbeit klar untergeordnet. Im nackten Frauenkörper wird die Sexualität vom Mann aufbewahrt. Daraus ergibt sich eine Gespaltenheit vom Mensch, ich sage vom Mann, die, wenn auch nur zum Schein, durch eine symbiotische Beziehung aufgehoben werden kann. Also die Sexualität ist das Geheime der Fremdkörper im Leben des Mannes. Das Bild des sexuellen Erlebens und damit auch das Bild der Frau. Das ist, weil die Sexualität im weiblichen Körper personifiziert worden ist. Ist ein Mängelbild und nach der Petzold darum auch ein Feindbild, weil die Eigenschaften, die der Mann zum Subjekt machen, fehlen. Die Abspaltung wird ideologisch damit begründet, dass es für den Mann nicht attraktiv ist, Liebesgefühle zuzulassen und zu zeigen. Derartige Gefühle würden seine gesellschaftliche Bedeutung schmälern. Die Kontrolle der Sexualität und die Subjektkonstituierung durch Arbeit sind die Eckpunkte des Männerrollenbildes. Gefühle werden ausgeschieden, Gefühlskälte garantiert die Stärke des Mannes. Also zu sagen wäre noch, dass das Bild an der Realität gemessen also ziemlich schief ist. Eine Subjektwerdung durch Arbeit hätte irgendwie nur für wenig Privilegierte gegolten und ist überhaupt möglich gewesen. Die Mehrheit ist durch entfremdete Arbeit bestimmt auch nicht zum Subjekt oder zur Persönlichkeit geworden. Trotzdem hat die Ansicht Gültigkeit, weil sie Teil von der damals und heute herrschenden bürgerlichen Ideologie ist. Wer ist Charlotte Behrend? Ausser dem Geburtsjahr 1880, ihrem Todesjahr 1967 und dem Hinweis auf ein paar Einzelausstellungen habe ich keine biografischen Angaben gefunden, also zum Beispiel zu ihrer Ausbildung. Ein Einblick in ihr Leben geben ihre Tagebuchaufzeichnungen, wo sie von 1925 an, das ist im Todesjahr von Korinth, bis 1937 geführt hat. Zu diesen Aufzeichnungen hat Renate Berger Folgendes geschrieben. In dem von 1925 bis 1937 reichenden Tagebuch gibt sich Charlotte Berndt Korinth Rechenschaft darüber, was sie mein Leben mit Lovis Korinth nennt. Wie Lou Albert Lazar oder Françoise Gillot gehört sie zu den Malerinnen, deren Aufzeichnungen um einen anderen Künstler kreisen. Sie leiten einen Ablösungsprozess ein oder rekapitulieren ihn, der Rückschlüsse auf das eigene Werden zulässt. Korinth wollte den Vorrang seiner Kunst stets gewahrt wissen und nicht mit Problemen ihrer Laufbahn belastet sein. Sie fügte und flüchtete sich in Manipulationen, wie sie die Unterlegene dem Überlegenen gegenüber in heimlichem Machtbewusstsein anwenden mag, schwankte zwischen servilem Einverständnis und Selbstbehauptung. Diese Ambivalenz ist auch in Bildern des Mannes bewahrt, für den Berndt Korinth stets neue Posen ersann. Triviales in Pose und Text entsprechen sich. Obwohl sie sich nach Korinths Tod als kriechende Arbeitsbiene empfand, ein Bild, das ihrem Tempo und dem harten jahrzehntelangen Einsatz für Korinths Nachruhm nicht gerecht wird, war ihr allmähliches Aufleben unübersehbar. Einst war der jungen Malerin von der Berliner Sezession das erste Bild zurückgewiesen worden. Der Jury, Hodler und Liebemann gehörten ihr an, fehlte nur eine Stimme zur Annahme, die Lovis Korinth. Was er für jeden Freund getan hätte, blieb der Gattin mit ihrer Zustimmung versagt. Korinths Erinnerungen würdigen sie in einer Zeile, das macht sie beredt. Demütigungen, Anschläge auf ihre Arbeitskraft und künstlerische Integrität werden erwähnt und positiv umgemünzt. So stabilisierte sie ein System, dem sie noch dort zum Opfer fiel, wo sie sich in ihrer Rolle als Mittäterin schmeichelte.
My flats are shaking beneath my feet. Flats shaking beneath my feet. I got the shaky flat blues. I ain't got nothing to lose. So I'll just pack up my pack and move. I wish I had a little garden where I could grow some food. Got a backyard full of garbage and a head that's full of the blues of me. I'd love to see the sunshine. I'd love to see the moon. Not the smog and air pollution. Too many people, too little room. I got the shaky flat blues. I ain't got nothing to lose. So I'll just pack up my bag and move.
Tell me there's a place with more. aren't you tired of the city?
I gotta get out of here soon.
Don't you
later.
Wish you could move to the country, girl?
Really?
You remember Grandma Roxy had that house in Arkansas with the chain of berry tree?
Did I hear you say chain of berry tree?
Yeah, honey.
Honey, I know what you mean.
And Garland Creek.
Ooh, honey,
you
go out to the creek.
Don't even have to lock your door at night.
Ich lese jetzt Auszüge aus dem Tagebuch von Charlotte Behrendt Corinth. 2. Oktober 1925. Einmal, als wieder eine Depression über ihm war, hatte ich ihm ein großes Stillleben in seinem Atelier aufgebaut. Tulpen, Mandelblüten, Goldlack, eine Decke dazu, wie er sie liebte. Davor auf eine Staffelei stellte ich eine schöne neue Leinwand. Über dem Stuhl lag ein frischer Malkittel, daneben eine neue Palette, neue Pinsel und Farben. Ich weiß nicht, wie er empfand, als er es am anderen Morgen sah. Zu Mittag murmelte er, ganz gut gemeint, aber doch nicht was Besonderes. Jedoch am Nachmittag ging er nochmals nach oben und malte eine Anlage. Und am anderen Tage arbeitete er intensiv und es wurde das schöne Bild, das jetzt im Salon immer vor mir hängt. 11. Februar 1926. Wenn ich zurückdenke, wie ich es stets durchgesetzt hatte, zu malen, trotz Schwangerschaft, trotz Arbeit, bei den kleinen Kindern, trotz Wirtschaft, kochen jahrelang, Modell stehen, krank sein viel, pflegen viel, Geldeinschränkungen in den ersten Jahren, trotz aller Kraftausgaben an Corinth und an die Kinder jederzeit durchs ganze Leben hin. Und immer ruft die innere Stimme, gib dich nicht auf, sei achtsam, energisch, sei auch auf dich bedacht, geh nicht unter im Kleinkram, in all den immer neu geformten Arten der Pflicht. Wie oft glaubte ich zu ersticken, denn ich lebte das schwere Leben zwischen zwei Generationen. Corinth 22 Jahre älter und hinter mir die Kinder 23 Jahre jünger. Für beide Teile gab ich mich hin. Nach der Krankheit von Corinth hatte ich nicht viel Stütze mehr an ihm. Doppelt empfindlich, da ich bis dahin das Kind gewesen war, das zum Geliebten, zum Erzieher emporgeblickt hatte. Ich hatte umzulernen. Oft glaubte ich zusammenzuknicken. Und ich habe mich immer wieder an den Ohren herausgezogen und wieder gemalt. Ich bin trotz Fleißes nur sprunghaft vorangekommen, denn ich durfte nur einen Teil meiner Seele für mich klingen lassen, nur einen Teil meiner Kraft für mich brauchen. Berlin, 29. September 1926. Es kam nun doch schließlich der Zusammenbruch meiner Nerven. Die Umdüsterung nahm zu, der einzige Ausweg schien mir der Tod. Ich wusste nichts mehr vom Leben der anderen. Die Gedanken zogen zu Lovis. Oft hatte ich den Wunsch, den Trieb aus dem Fenster zu springen. Ich weiß es, dass mein Schlafzimmer hoch genug liegt, um mir das Genick zu brechen. In solch einer Nacht hörte ich die tiefen Atemzüge der schlafenden Tochter, seiner Tochter. Ich durfte sie nicht allein in der Welt lassen, sie, die, obwohl sie noch so jung war, mir bereits so viel Güte und Hilfe bewiesen hatte. Ich ging in ein Sanatorium und dem dortigen Arzt gelang es, mich zur Gesundheit der Seele zurückzuführen. Auch meine tote Stimme bekam wieder etwas Klang, meine schlaffen Züge spannten sich und ich sah eine andere Frau aus mir heraustreten. Und nun weiß ich, dass ich imstande sein werde, das Leben aufzunehmen. 4. Februar 1927. Heute Nachmittag eröffne ich meine Malschule und gebe meine erste Korrektur. Lovis würde lachend sagen, du machst dich. Wie viele Gedanken ziehen zurück zu deiner ersten Malschule hier in diesem Atelier? Eine dieser Damen war einst eine Schülerin von Korinth und nun unterrichte ich sie. Komisch, mir wird jetzt viel Anerkennung zuteil. Neulich im Rundfunk, ein Besuch bei Charlotte Behrendt. Wir drei saßen beim Lautsprecher und ich hörte mein Loblied.
Thank you.
ich lese weiter vor aus dem Tagebuch von der Charlotte Behrendt-Corinth, der deutschen Malerin. Berlin, 14. Februar 1928. Jetzt ist ein Einschnitt in mein Leben geschehen. Ich habe meine Malschule ins Atelier verlegt und meine Schüler arbeiten da, wo ich selber meine ersten Versuche gemacht habe. Ich selbst bin übergesiedelt in Corinths Atelier. Das heißt, ich habe meine Bilder in dieses Atelier gestellt und ich sitze nun hier etwas fremd am Tisch. Berlin, 23. März 1929. Gestern besuchte mich ein Kritiker, der einen Artikel über mich schreiben wollte, wie ich wurde. Wir unterhielten uns ganz gut und er meinte, ob ich innere Kämpfe als Künstlerin neben Corinth durchgemacht oder mich durch ihn bereichert gefühlt hätte. Was für Vorstellungen sind doch so bei den Leuten. Lovis und ich und bereichert oder gelitten und all der Unsinn hat nie existiert. Ich habe vor Glück kein Ende gesehen beim Betrachten seiner Bilder oder ich habe auch ganz forsch daran getadelt. Mit mir hat das niemals etwas zu tun. Habe ich gelitten? Oftmals. Oft stand ich allein in meinem Schlafzimmer und knetete die Hände ineinander und biss die Zähne fest zusammen, wenn ich nicht das geringste Verständnis für mich fühlte. Aber ich ging jedes Mal ein Stück gestärkter aus dieser einsamen Stunde hervor. Es hieß stets, allein fertig werden. Ich stand zwischen zwei Generationen, das war das Schicksal meines Lebens. Ich begriff den überreifen, doppelt so alten Mann und ich spielte mit zwei Kindern. Alle sollten durch mich gespeist werden. Corinth hatte bei unserer Eheschließung Angst, er würde unter den Skrupeln meiner Künstlerlaufbahn mitzuleiden haben. Litt er doch schon schwer genug an sich. Nein, das sollst du nicht, versprach ich ihm und mir. Berlin, 1. Dezember 1929. Meine stärksten Lebensjahre gab ich Lovis, die Jahre meiner Jugend und die meiner Reife. Ich beklage mich nicht, ich stelle es fest, in der Nacht, wenn ich mein Leben, welches nun schon vorgeschritten ist, überblicke. In der Welt gelte ich für eine Frau, die sich durchgesetzt hat. Alassio, 8. Oktober 1932. Kurz war die Freundschaft mit Ferdinand Hodler. Ich war 26 Jahre, Corinth 52, Hodler war 56. Ich sah zum ersten Mal seine Gemälde in einer Kollektivausstellung, die die Berliner Sezession für ihn veranstaltete. Er war der Ehrengast und ich sagte ihm, dass er sich der Gesellschaft widmen sollte. Er aber wollte durchaus mit mir tanzen. Am anderen Tag im Atelier, Telefon, ob er mich sehen könnte. Er reise heute zurück nach Genf. Er stutzte, als er ins Atelier trat. Wer hat denn all die Bilder hier gemalt? Sie? Sie sind Malerin? Aber das haben Sie doch gestern gar nicht erzählt. Ah, das ist ja das Bild, das zur Jury in die Sezession geschickt war. Ich hatte für das Bild gestimmt, ich fand es so gut. Lieber Mann auch, aber es fehlte eine Stimme, die von Corinth. Er hatte nicht mitgestimmt, so fiel das Bild aus. Aber warum hat er nicht? Wir hatten das vereinbart, ich wollte nicht von seiner Stellung Vorteile. Ich verstehe, aber dennoch, der erste Schritt ist doch so schwer. Ist es das erste Mal, dass Sie eingesandt hatten? Ja, es ist mein erstes Bild. Alassio, 20. Dezember 1934. Morgen wird hier meine Ausstellung eröffnet. Der Saal mit den Bildern sieht anständig aus und auf keinem dieser 50 Bilder hat mir Lovis Auge geruht. Trotz allem, was Renate Berger eigentlich gegen Charlotte Behrendt-Corinth vorbringt, muss ich sagen, dass mich die Kraft von dieser Frau sehr beeindruckt hat. Sie hat nicht aufgegeben und sich der subtilen Unterdrückung, nämlich in Form von ständiger Beschäftigung, widersetzt und schließlich allerdings erst viele Jahre nach dem Tod von ihrem Mann, Lovis Corinth, ein eigenständiges Werk geschaffen.
Oh, my love. He
Ihr habt heute in der Hälfte vom Äther die erste von einer lockeren, das heisst unregelmäßigen Sendefolge über Frau und Kultur von der Krieg Perren und der Anna Brigitta Schlittler gehört. An der Technik war Brigitta. Merci fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.